Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.
Hack Institute Podcast. Das Feierabendgespräch rund um digitale Innovation.
Hallo und schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Diesmal bei unserem Feierabendgespräch, das ein gemogelter Feierabend im Übrigen ist, weil wir mitten am Tag haben, habe ich den David Akinyese zu Besuch bei mir gegenüber sitzen. Hi David.
Hallo Alex.
Wie schön, dass du dabei bist. Wir haben uns vor 3 Jahren ja kennengelernt, als wir die Post/Bank Hackathon Roadshow gemacht haben und du warst da mit deinem Projekt oder mit deinem Gadget Garden vor Ort. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer du bist, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist und was es so Neues gibt in deinem Leben.
Ja, also erstmal Alex, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich über die Einladung und ja, es ist vollkommen richtig. Also wir haben uns tatsächlich schon vor über 2 Jahren kennengelernt. Also muss man echt sagen, da ist auch beeindruckende Zeit ins Land gegangen. Ja, Sätze zu mir. Ja, David Akinyese hast du schon gesagt. Eigentlich hatten wir ja den Deal, dass du mich mit vollem Namen vorstellst. David Ietukunbo Akinkora Akinyese, aber das sei dann hier nochmal nachgereicht.
Nein, ja, ich habe es probiert, aber dann habe ich mir die Zunge gebrochen und jetzt ist es ein bisschen schwierig mit der Aussprache.
Ja, das ist so. Bei mir ist es jetzt nach 41 Jahren, habe ich das jetzt auch langsam drauf und dann geht das auch so locker von der Zunge. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mich vor gut 3 Jahren selbstständig gemacht habe und wir haben uns relativ kurz danach kennengelernt mit einem, ich nenne es mal so, erstem eigenen Projekt, wo ich dann eben auch versucht habe, so etwas wie ein Markenthema rund um Themen wie Beratung, Produktmarketing und Digitalisierung zu etablieren. So diese genannten Stichworte haben ganz viel mit meiner Vergangenheit aus der Mobilfunkbranche zu tun. Ich war über 17 Jahre lang im Mobilfunk unterwegs, war vornehmlich für die Firma Nokia und dann später auch für die Firma Microsoft tätig, war dort Produktmarketing-Manager, war für die Markteinführung von Smartphones und auch von Services mitverantwortlich teilweise.
Ganz schöne Reise.
Auch in der Federführung und ja, also habe dort einiges erleben dürfen und habe dann so diese Dinge, die dann dort passiert sind, quasi in jetzt mein selbstständiges Dasein mitgenommen und ja, mache jetzt ähnliche Dinge, nur auf, wenn man so will, ein Stück weit eigene Faust. Und das war der Moment, als wir uns dann eben auch kennenlernten und ja, und dann eben mit meinem ersten Projekt im Gadget Garden, wo es um das Kuratieren von ja, Produkt-Experiences, Produkt-Demos geht, wo Leute in einem ja, kreativen Umfeld neue Technologie ausprobieren können. Und das durfte ich ja bei euch zum allerersten Mal der Weltöffentlichkeit zeigen.
Und das wurde auch angenommen. Also der Gadget Garden war immer gut besucht. Die Leute haben immer unheimlich viel ausprobiert bei dir. Aber nun hast du, oder nun gab es ja eine Entwicklung in deinem Leben, und zwar The New Now.
Richtig.
Wie kam es denn dann dazu oder welche Zwischenschritte gab es, dass es dann letztendlich zu The New Now kam?
Ja, das ist für mich zumindest eine sehr spannende Phase gewesen, die und eine, ich sag mal, intensive Reise, die auch tatsächlich jetzt erst beginnt. Und ich sagte eben eigene Faust, also das stimmt jetzt mittlerweile glücklicherweise nicht mehr ganz. Ich habe damals mit Beginn meiner Selbstständigkeit schnell gemerkt, dass man nicht alles, was man sich vorstellt, alleine umsetzen kann. Mhm. Das liegt nun mal in der Natur seiner Sache. Gerade dann, wenn man ins Beratungsgeschäft einsteigt, dann ist es natürlich schön, jemanden zu erzählen, wie er womöglich ein Thema umsetzen sollte, aber die Umsetzung findet dann gegebenenfalls doch irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise statt. Und diese Wertschöpfungskette, die sich da ergibt, aus Beratung und Umsetzung, da wollte ich selbst mehr abdecken können. Mhm. Und da habe ich Mitstreiter gefunden. Das sind meine geschätzten Freunde und Partner, Thomas und Stefan Scholz, mit denen ich gemeinsam die Firma The New Now, die neue Gegenwart, gegründet habe. Und da ist es so, dass wir Dinge aus den beiden Unternehmen, also Dinge aus den Unternehmen, die die beiden schon zuvor gegründet mhm. haben. Beide sind Gründer einer Event- und Retail-Marketing-Agentur und einer Online-Agentur. Und für sie war es dann quasi ein logischer Schritt, sich dann dort an einer Beratungsagentur zu beteiligen und für mich dann eben ein erster Schritt dann eben auch tatsächlich in Richtung eines eigenen Unternehmens. Und ist toll, wenn man erfahrene Partner bei sich hat, die da auch schon Erfahrung haben.
Das glaube ich, da möchte ich auch gleich nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Was aber macht New Now jetzt und was steckt da noch so dahinter, beziehungsweise welche Bereiche bildet ihr so ab?
Ja, die komplexeste Frage unseres Gesprächs. Nein, also es ist tatsächlich so, dass insbesondere wir drei, und auch da gibt es glücklicherweise noch weitere Mitstreiter, also insgesamt noch 8 weitere Personen, uns sehr von auch unseren Interessen und letztendlich natürlich Fähigkeiten leiten lassen. Also sowohl die beiden genannten wie auch die anderen 8 Mitstreiter sind in unterschiedlichsten Themengebieten sehr erfahrene Leute, die diese auch eben in Form von Beratungen, Agenturdienstleistungen, Workshops, Kreativthemen, Entwicklung von Projekten einbringen können. Mhm. Zu unseren Kernkompetenzen zählt, dass wir Geschäftsmodelle bauen können. Wir sind im Vertrieb ganz gut unterwegs, kommunizieren können wir auch. Das machen wir dann eben auch mit einer eigenen Online-Agentur noch mit dabei. Und im Bereich Technologie kennen wir uns insofern aus, dass wir eben alle Geeks sind. Und dann eben auch irgendwo wissen, was Unternehmen, die zum Beispiel im Bereich Konsumentenelektronik unterwegs sind, brauchen, um ein Produkt in den Markt einzuführen. Und aus dieser Gemengelage ergeben sich dann sowohl also Projekte, die durch Kunden an uns herangetragen werden, als auch eigene Themen wie den Gadget Garden, wo wir all das Genannte irgendwo zusammenführen in ein Format und dann eben Themengebiete, die gerade, glaube ich, allgemein im Bereich Digitalisierung hochrelevant sind. Also wir beschäftigen uns mit HR-Themen, also das heißt, wir nennen es dann eben New Work. Mhm. Und da geht es am Ende des Tages darum, quasi der Arbeitswelt von heute ein neues Gesicht zu geben. Also sowohl strukturell, also das heißt, wie muss ein Arbeitsplatz überhaupt organisiert sein? Das hat erstmal nichts mit Technik zu tun, um dann aber im zweiten Schritt zu sagen, so welche Technik brauche ich denn, damit das dann auch so funktioniert. Gibt es das Thema Lifestyle, das hat bei uns ganz viel mit Großveranstaltungen zu tun. Da haben wir auch tolle Partner, mit denen wir zum Beispiel im Rahmen der Kieler Woche waren wir mit unseren Freunden und Partnern von Ocean Global, einem Lifestyle-Verlag aus Kiel, unterwegs und haben dort auch einiges auf die Beine gestellt, zum Beispiel einen Gadget Garden. Das Thema Education wird immer stärker. Das wird insbesondere durch Kunden an uns herangetragen und man spürt natürlich auch da draußen, dass das einfach ein wichtiges Thema gerade ist und ganz groß, und das hat viel mit unserer Gründung zu tun, ist Sport. Sportvermarktung.
Gut, dass du es ansprichst. Ich hatte nämlich sonst genau da nochmal nachgefragt, weil ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr verschiedene Expertisen aufgezeigt habt.
Ja.
Und mich persönlich interessiert das Thema Sport immer am meisten. Also was bedeutet das und wie unterstützt ihr Kunden in diesem Bereich, beziehungsweise was habt ihr da für Projekte gemacht oder seid ihr dran?
Sind wir dran. Ich glaube, das trifft es tatsächlich am besten. Was wir gemacht haben, sind hier und da kleine Projekte im Bereich Sponsoring und Partnerschaften zwischen großen Unternehmen und dann eben Sportclubs und Sportvereinen. Dafür beide Seiten einfach für den Mehrwert zu sorgen. Das machen viele Unternehmen und wir sind gerade dabei, gemeinsam mit einem Arm des DOSB, mit der DSA, der Deutschen Sportausweis GmbH mit Sitz in Bochum, das Projekt Clubsport ins Leben zu rufen. Und Clubsport wird eine komplette Plattform, ein eigenes Ökosystem für den deutschen Amateursport. Da geht es um Vermarktungsoptionen für kleine Sportvereine. Da kann die Handball-Kreisliga, und ich habe jetzt bewusst Handball und nicht Fußball gesagt, dann eben schauen, wie sie sich auf eine Art und Weise vermarkten kann, wie es ansonsten der FC Bayern München könnte. Und wir wollen halt solchen Vereinen und Strukturen da einfach Möglichkeiten an die Hand geben, ja, sich selbst in Szene zu setzen. Immer, also wir sind auch selbst Sportler oder waren es zumindest mal. Und
der Sportlergeist ist
immer da. Der Sportsgeist ist immer da und und haben da eben auch tatsächlich das Wohl und Wehe der Vereine, der Sportler selbst im Blick und wollen dann da eben die richtigen Tools und Wege finden, damit dann das große Unternehmen seinen Mehrwert findet, weil es ist nicht so ganz einfach im Sport. Also es wird ja viel für Sponsoring und im Sponsoring investiert und es gibt viele Partnerschaften im Sport, aber oft ist es nicht wirklich gut messbar für die Unternehmen. Damit stehen denn ja auch Sponsorings mit jeder Saison, egal in welcher Sportart, dann irgendwo wieder zur Disposition, je nachdem, wie lange die Verträge laufen. Und da kann es auch einfach passieren, da wechselt im Unternehmen ein Ansprechpartner und auf einmal ist das Thema Sponsoring passé und dann hat der Verein oder der empfangende Club ein Problem oder ein großes Problem. Und wir sind auf der Suche nach Modellen, wo man sagen kann, wie kann der Verein noch näher an seine Fans, an seine Athleten heranrücken? Welche Rolle kann Technologie spielen? Und wie klinken wir dort Partner ein, dass die auch viel davon haben? Und das beschreibt jetzt Clubsport mal strukturell und ist noch, wir befinden uns hier in einer absoluten Frühphase. Wir sind
klingt
da
aber super
so,
spannend.
Ja, das ist es. Also Langeweile kommt da keiner auf. Und wir waren ja noch im Prinzip bei dem großen Blutbild, was macht The New Now so alles?
Genau,
und wenn ich da dann den Blick nochmal ein Stück weite und dann aber trotzdem das Thema Sport nehme, ist dann für uns sehr spannend gewesen, dass wir ganz plötzlich angefangen haben, mit namhaften Sportvereinen zu sprechen, die auf uns zugekommen sind, weil sie von dem Projekt, ich sag mal, Wind bekamen. Und dann meinten, Mensch, wir sind zwar im Profibereich, aber auch wir haben das noch nicht. Und wir dann erstmal gemerkt haben, okay, das soweit haben wir in Schritt 1 noch nicht gedacht und sind jetzt aber gerade dabei, aus dem Clubsport-Konzept für Amateursportvereine eben auch ein Profisportkonzept abzuleiten oder es um Elemente zu erweitern. Und das also das Spannendste war, dass wir tatsächlich in den letzten 15 Monaten irgendwann mal bei einem Fußball-Bundesligisten saßen. Das hat mich absolut überrascht, dass es dazu gekommen ist. Und ja, und es hat sich herausgestellt, dass wir da einiges im Köcher haben, was dann für diese Herrschaften dann in diesem Fall auch spannend sein kann.
Aufregend, weil man ja nicht davon ausgehen, oder weil man offensichtlich nicht davon ausgehen kann, dass größere Unternehmen oder eben ein Profisportverein auf dem neuesten Stand der Digitalisierung oder sonstigen Trends ist. Was mich nochmal zurückführt zu der Frage bei ihr, bei The New Now, was denn eure Motivation war, eure Inspiration, beziehungsweise was möchtet ihr denn bewegen?
Das ist eine tolle Frage. Der Name ist nicht aus Zufall gewählt, die neue Gegenwart. Mich hat, also wenn ich jetzt sage, gestört, klingt sehr negativ, aber doch ein Stück weit stört es mich schon bei der Digitalisierungsdebatte. Es geht immer irgendwie um die Zukunft, um die Zukunft, um die Zukunft. Und es war auch in meinem früheren Aufgabenfeld so, dass es immer irgendwie das nächste Gerät, der nächste Service war, mit dem man sich beschäftigt hat. Und ich habe mir schon oft gedacht, wie wäre es dann mal mit dem Moment? Ne? Also lass doch einfach mal umgucken, was wir jetzt gerade hier stehen haben und lass doch daraus das Bestmögliche machen. Und es ist ganz oft so, dass man eher bestehende Puzzlestücke zusammenfügen muss, als dass man, ich sage jetzt mal, komplett disruptiv, ein Stück weit auch zerstörerisch, etwas Neues aus der Taufe heben muss, womit man aber auch erstmal womöglich andere etablierte Geschäftsmodelle ja konterkariert oder ad acta führt. Ne? Und dann da ist dann tatsächlich unsere Motivation und auch meine persönliche zu sagen, lass uns das Beste aus dem machen, was wir jetzt zur Verfügung haben. Natürlich alles unter der Maßgabe der Innovation. Also das heißt, natürlich sind technologische Weiterentwicklungen wichtig, aber ganz oft ist es so, dass man bei Beratungen und auch bei Projekten einfach, also dass oft übersehen wird, dass viele Dinge schon da sind, die man nur zusammensetzen muss.
Da muss man aber bestimmt gute Redearbeit leisten, den Unternehmen zu sagen, nicht lehnt euch zurück, sondern haltet nochmal inne, schaut, was ist am Markt und wie können wir das für uns nutzen, beziehungsweise unsere Innovation daraus ziehen.
Ja, absolut, absolut. Also man muss Geduld mitbringen, also auch mit diesem Ansatz. Die haben wir. Und das Glückliche ist, und ich sagte ja, wir sind bei The New Now mittlerweile zu 11 und da kommen verschiedene Kompetenzen aus eben den Bereichen Sales, Tech, ja und anderen und HR zusammen. Und wir haben halt für jedes Thema, das wir bedienen wollen, auch so die Expertise am Tisch, so dass wir dann schon auch die Argumente finden. Aber ja, die Geduld müssen wir dann schon haben, womit wir dann bei den großen Stärken sind. Geduld oder auch nicht.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Jetzt seid ihr ein großes Team und ich habe mich ein bisschen über dich noch schlau gemacht, abgesehen davon, was ich ja eh schon von dir weiß, würde ich dich gern fragen, was denn so dein Steckenpferd ist. Ich habe im Internet gesehen,
Internet ist toll,
dass du dich intensiv irgendwie mit Pitch-Coaching in der Vergangenheit auch beschäftigt hast. Ist das jetzt auch ein Teil deiner Aufgabe? Und für die Leute unter uns, die sich vielleicht gerade gründen, nochmal vielleicht eine kleine Hilfestellung zu gehen, kannst du denen drei Do's und Don'ts nennen, was man beim Pitchen machen oder lassen sollte?
Pitchen insofern ist ein Steckenpferd von mir, da ich das Vergnügen hatte, in den beschriebenen 17, 18 Jahren, ich weiß nicht, eine hohe dreistellige Zahl von Vorträgen, Pitches und was auch immer zu halten. Ne? Also oft vor und mit Menschen zu reden, ich das irgendwie ganz gerne mache. Nahezu alles, also ja, hier und da hat man auch ein Training bekommen, das war dann auch ganz interessant, aber das meiste, was ich dort, glaube ich, jetzt teilweise auch weitergebe, das ist dann irgendwie aus eigener Erfahrung und das geben wir jetzt auch weiter. Also erstmal setzen wir es natürlich für uns selbst ein und so gibt es dann zum Beispiel Projekte wie eben, man hat einen Gadget Garden und man kann noch David Akinyese für einen Vortrag mit dazu bekommen. Ganz tolle Serviceleistung, die ich dringend nur empfehlen kann. Und darüber hinaus und haben wir eben auch einen Themenkomplex, wo wir Startups, also das ist so die Mischung aus Tech und Sales, unterstützen, sich selbst und ihre Produkte an den Markt zu bringen. Im Moment tun wir das noch in einem B2B-Umfeld, also dass wir sagen, Mensch, wir glauben, wir haben da Kooperationspartner für euch, wir reden mal mit denen, stellen euch mal vor und bevor die Kollegen und Kolleginnen dann zum Kunden gehen, dann sprechen wir auch einfach mal drüber und da sind die Skillsets ja auch komplett unterschiedlich. Da gibt's absolute Naturtalente, denen musst du gar nichts erzählen. Bestenfalls erzählst du ihnen nichts, weil sie sollen so sein, wie sie sind. Und manchmal merkt man auch einfach, es gibt Leute, die sind inhaltlich sehr weit und sehr tief in ihrem Thema, aber stehen einfach oder hatten noch nicht oft die Gelegenheit, vor Leuten zu stehen. Und dann gibt man auch den einen oder anderen Tipp. Ich glaube, im Generellen gilt, das habe ich selber von einem sehr erfahrenen Trainer mitbekommen. Also wenn man einen Raum betritt, in dem man vor Leuten steht, also es ist gut, sich mit dem Raum vertraut zu machen und auch selber irgendwie so ein Gefühl für den Raum und die Situation aufzubauen. Das klingt jetzt sehr esoterisch, vielleicht ist es das auch, ist ja nichts Schlechtes an Esoterik, aber wenn man sich wohlfühlt, dann funktioniert man üblicherweise auch besser. Ja. Was gegen Lampenfieber beispielsweise hilft, ist, bevor man spricht, sich häufig und viel mit anderen Leuten zu unterhalten. Also das heißt, dann läuft man nämlich nicht mental in seinen Tunnel hinein und irgendwann steht man vor dem Mikro und hat irgendwie vergessen, was man sagen wollte, sondern ruhig schon, also auch mit dem Thema, das man vertreten möchte, arbeiten, sich mit Leuten austauschen und dann ist es eher so, dass wenn man kurz bevor man auf die Bühne geht, mit jemandem gesprochen hat, dann diskutiert man einfach weiter. Und das nächste ist dann, und das ist das letzte, man muss immer Vortragsformen finden und auch Präsentationsformen, die einem selber liegen. Also das heißt, es ist ganz wichtig, dass man sich nicht von anderen Leuten zu sehr reinreden lässt. Also das heißt, wenn jetzt der David sagt, Mensch, ich soll vorher mit anderen Leuten quatschen, aber eigentlich will ich das gar nicht, weil ich muss mich auf mich selbst konzentrieren, dann bitte auf sich selbst konzentrieren. Ne?
Aber also auf das Innere hören.
Auf das Innere hören, also das muss man dann schon auch tun, aber was dann die Formen angeht, ne, meine Waffe der Wahl ist üblicherweise PowerPoint, komme ich gut mit klar und präsentiere ich gerne, manchmal ist es dann auch mit einem Bewegtbild dabei und wenn man aber sagt, ich möchte irgendwie visuell da auch was ganz anderes machen und ich bin immer begeistert, wenn Leute komplett ohne Präsentation präsentieren können, das nötigt mir jedes Mal wieder Respekt ab. Ich gehöre zu den Leuten, die da immer ihre Stichpunkte brauchen und visuelle Ankerpunkte. Ja, also ein bisschen auf sich selbst hören. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, sich schon mal selber in die Situation hineinquatschen und mit dem Raum und dem Publikum irgendwie Tuchfühlung aufnehmen, sofern das möglich ist. Das sind so die Tipps.
Aber nicht so der klassische Tipp, sich das Publikum nackt vorzustellen.
Um Himmels Willen. Also das kann ich niemandem zuraten, je nachdem, vor wem man steht. Aber nein, okay. Also im Generellen.
Vielleicht auch noch ein Punkt.
Im Generellen würde ich das nicht tun.
Super. Habt ihr spruchreife oder zukünftige Projekte, die du mitgeben kannst, schon oder fällt das in den Rahmen, der noch nicht ausgesprochen werden darf?
Das ist ganz interessant. Ich sage jetzt mal aus meinem früheren Businessleben so sozialisiert, dass man über nicht gelaunchte Produkte nicht spricht. Das lernt jeder, der bei einem großen Unternehmen tätig ist, macht man einfach nicht. Es hat auch unterschiedliche Gründe, die sind auch alle gut nachvollziehbar. Das ist ja etwas, was sich bei uns jetzt komplett gedreht hat. Also das heißt, ich musste dann auch erstmal selber lernen, über meine Schatten zu springen. Und als ich dann unter anderem auch mit eurem Gründer, Jan Kuhs, des Häufigeren mich auf Startup-Veranstaltungen auch im Raum Köln wiederfand und dann auch durch ihn viele spannende Leute kennengelernt habe, dann auch über, ich sag jetzt mal, die ganz ungelegten Eier, da mit Leuten zu sprechen. Und daher ist es mir jetzt auch möglich, etwas zur Zukunft zu sagen, weil ich jetzt diesen mentalen Schritt hinter mich gebracht habe. Ja, also die Stichpunkte sind ähnlich wie das, was ich schon ansprach. Also bei uns dreht sich gerade ganz viel um den Gadget Garden. Mhm. Im Prinzip ist der Ansatz dort, dass wir 4 verschiedene Funktionen bieten wollen. Wir sind einerseits eine Bühne für neue Produkte, wir wollen ein Marktplatz sein, wir wollen auch ein Atelier sein, also wir wollen Kreative anziehen, die dann dort ihre Kunst an und mit digitalen Objekten feilbieten, und letztendlich, wir wollen zu einer Community werden. Man findet uns auf Facebook, im Moment ist das noch die Community, aber da schwebt uns insgesamt was anderes vor. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir an diesen 4 genannten Säulen arbeiten. Also das Thema Stage würde ich jetzt nach den ersten Veranstaltungen sagen, funktioniert sehr gut. Die Nachfrage ist auch da. Marketplace ist das nächste. Also das nächste, was passieren wird, ist ein Online-Marktplatz des Gadget Gardens. Also es wird Gadgets zu kaufen geben. Und wir sprechen auch, das ist jetzt noch sehr ungelegt, aber wir sind ja unter uns. Wir sprechen tatsächlich auch mit Partnern über die Möglichkeit, jetzt bald Flächen, also bald, sobald es möglich ist, zukünftig Flächen zu bekommen, um Pop-Up-Store-seitig da mal zu schauen, was möglich sein kann. So, ne? Und das ist tatsächlich hochaktuell.
Wahnsinn. Da scheint sehr, sehr viel Zeit und Kraft und Energie reinzugehen, auf jeden Fall. Ich möchte noch zu dem Thema Gründung ganz kurz mit dir sprechen. Und zwar gehört ja einiges an Mut dazu. Du hast einen Gadget Garden den ersten Schritt alleine gewagt. Und nun bist du allerdings mit Freunden und Kollegen zusammen. Was hat dir denn dabei geholfen, beziehungsweise was hat dich dazu bewegt, in die Selbstständigkeit zu gehen? Und war es dann jetzt hilfreich, im Team aus mehreren Gründern sich zu gründen? Oder hast du da irgendwas, was du mitgeben kannst, was dich bewegt hat, was dir einen Schubser gegeben hat?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass es, also ich meine berufliche Sozialisierung, sage ich mal, ist die eines Angestellten. Ne? Also das heißt, in meiner Familie gibt es keine Unternehmer oder Selbstständige, da gab es mal ein paar Versuche, aber das war, sage ich mal, vom Elternhaus her nie ein großes Thema. War dann auch sehr froh, dass ich die Jobs, die ich früher gehabt habe, also Nokia, ich war zum Beispiel zu den Zeiten bei Nokia, als es das wertvollste oder eines der wertvollsten Unternehmen Europas war, also das heißt, das war schon toll, also das heißt, so gab es eigentlich dann auch keinen Grund, auch nicht mit dem Übergang zu Microsoft, nun zu sagen, Mensch, ich muss hier weg, ganz im Gegenteil, ich hatte da ganz tolle Arbeitgeber. Es gab aber bei mir immer den brennenden Wunsch, irgendwann mal festzustellen, was passiert denn, wenn ich die Dinge, die ich zu können meine, tatsächlich mal komplett unter meiner eigenen Fahne der Welt zur Verfügung stelle und ob das jemanden interessiert. Und es war tatsächlich ein Stück weit Neugierde und einfach dann auch der Gedanke, naja, also man hat ja eben dieses eine Leben und dann muss man diesen Versuch dann einfach mal wagen. Ne? Das ist so der Gedanke, und ich denke, was den entscheidenden Schubs gab, es sind dann auch auf privater Seite bei mir im positiven Sinne Situationen eingetreten, die das möglich gemacht haben. Weil das Erste, was halt da notwendig ist, wenn man nicht allein ist, ich bin verheiratet, dann muss die Frau da mitspielen. Ja. Ne? Und an dieser Stelle, Ilka, liebe Grüße.
Hattet auch gestern euren Hochzeitstag.
Ja, wir hatten gestern den 4. Hochzeitstag. Also ohne diese Unterstützung und da auch den Rückhalt, also der eigenen Frau und auch der Familie ein Stück weit. Ich will nicht sagen, macht man das nicht, das jetzt auch nicht, aber das ist schon notwendig. Also das heißt, dass wir gemeinsam dann auch gesagt haben, ja, ist gut. Also
hat
wir,
sie dir auch dann, würdest du sagen, sie hat dir dann auch den entscheidenden Schubser quasi gegeben und gesagt, hab Vertrauen in dich und mach, oder gab es da noch?
Ich glaube, der Wunsch bei mir war einfach sehr stark, das tun zu wollen. Aber was ich sicherlich irgendwo braucht, ist erstmal mir selbst die Erlaubnis zu geben, und dann spielt dann das Umfeld in diesem Prozess auch eine große Rolle. Ne? Und das heißt, wenn sie jetzt sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hätte, dann weiß ich nicht, zu welcher Entscheidung ich gekommen wäre, um es mal so auszudrücken. Und darüber hinaus war es auch so, dass auch zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, waren schon auch diverse Ideen da, was man dann tun könnte. Und da war es dann auch irgendwo relativ schnell so mit der Vorfreude da, das dann auch machen zu können. Und da gab es dann auch relativ frühzeitig auch Gespräche mit potenziellen Kunden und jetzt mittlerweile Partnern, die ich eben auch aus den wirklich aus der langen Zeit im Bereich der Konsumentenelektronik, Telco, 17 Jahre verbracht habe, sodass dann auch irgendwie das Gefühl da war, naja, also du startest jetzt nicht komplett bei null, ne? Und ich hatte gute Freunde um mich herum, wie jetzt meine geschätzten Mitgründer, aber auch wirklich viele andere Personen, ich zähle jetzt keine Namen auf, weil ich würde Menschen vergessen, das wäre tragisch, die mich bestärkt haben und die mir auch heute noch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also das heißt, Leute, die ich nachts anrufen kann und sagen könnte, Mensch, ich habe hier ein Thema mit dem Projekt, wie sieht's denn aus? Und da ich dieses Gefühl hatte, also ein Stück weit in der Unsicherheit, die eine Selbstständigkeit mit sich bringt, dann doch irgendwo so eine Sicherheit zu haben, habe ich es dann gemacht.
Wahnsinn. Also ich ziehe davor auf jeden Fall meinen Hut. Ob ich den Mut hätte, weiß ich nicht, aber man weiß ja nie, was kommt.
Ja, warum nicht? Also wenn ich da kurz nochmal einhaken darf und da gab es auch, es gab ganz spannende Medien, mit denen ich mich beschäftigt habe. Also da kann ich vielleicht eine Sache nennen. Es ist eine Webseite, die nennt sich Escape the City, escapethecity.org. Findet man online. Ganz spannende Geschichte. Das wurde von ehemaligen Beratern aus London, also die üblicherweise bei großen Beratungsunternehmen tätig waren und die haben sich auch selbstständig gemacht und die haben dann für andere Leute, die sich auch selbstständig machen wollten oder die aus einem großen Unternehmen dann heraus noch was anderes erleben wollten, dieses Portal aufgemacht, das dann irgendwann seinen Weg von England nach Mitteleuropa fand, also auch nach Deutschland und haben dann die sogenannten Escape Stories zur Verfügung gestellt und da haben dann Leute einfach berichtet, wie es ihnen ergangen ist, im Guten wie im Schlechten. Das war auch ganz interessant, das hat mir damals ein sehr guter Freund, der Marc Schmöger, der an dieser Stelle gegrüßt sei, zukommen lassen und da habe ich mich tatsächlich intensiv gerade in dieser Abnabelungsphase, als ich dann sagte, naja gut, jetzt will ich mal erst eine Zeit lang kein Angestellter mehr sein, da hat mir das auch irgendwo geholfen. So, das war interessant. Und was wir jetzt gerade machen, und das kristallisiert sich auch bei uns, bei The New Now gerade raus, dass wir uns ein Stück weit auch als Hub für Leute verstehen, die, wenn sie dann einen ähnlichen Wunsch oder eine Idee haben, aber gerade für sich nicht die Rahmenbedingungen vorfinden, dann darf man sich an uns wenden und dann diskutieren wir mal diese Idee. Ja, das ist ein Stück weit ein aktiver Aufruf. Im Moment pflegen wir das, ich sage jetzt mal eher in einem engeren Netzwerk, weil in dem Moment, wo wir jetzt wirklich damit rausgehen, wir dann auch sicherlich nochmal eine andere Infrastruktur dahinter stellen müssen, um dann mögliche Anfragen zu bedienen. Aber in einem, ich sage jetzt mal kleineren Umfang, kann ich jetzt sagen, dass wir gerade uns mit 5 Projekten beschäftigen, die Leute, die sich auch teilweise noch in Angestelltenverhältnissen befinden, an uns herangetragen haben und gesagt haben, naja, bevor es keiner macht, macht ihr es und vielleicht kommen wir ja doch was zusammen machen und das ist spannend. Das ist spannend.
Wahnsinnig schön auch. Ja. Und wenn du jetzt Bilanz ziehst zwischen der Gründung alleine und eben jetzt im Team, hast du, was würdest du da sagen? Ist das eine besser, das andere schlechter oder einfach nur unterschiedlich? Beziehungsweise was hat dir dann letztendlich
Ich kann zusammenfassend sagen, nie wieder ohne Team und ganz speziell niemals ohne die Leute, die ich jetzt gerade dankenswerterweise bei mir haben darf. Das kann ich jetzt schon mal so sagen, aber die Phase, in der ich gefühlt, sage ich mal, auch alleine war, die war wichtig. Also das heißt, um da auch über die ein oder andere inhaltliche, aber auch mentale Hürde zu kommen, selber aus eigener Kraft den ersten Kunden zu akquirieren. Mhm. So, ne? Das war schon was Besonderes. Ne? Dann die erste Rechnung zu stellen, ne? und eine Förderung zu beantragen, diese dann auch zu bekommen. Das sind so alles Hürden, die man mal irgendwann genommen hat und die packt man sich selbst auf sein mentales Konto und sagt, jetzt komme ich von einer anderen inneren Plattform und Basis und deswegen.
Da kann man auch mächtig stolz auf sich sein,
glaube ich. Ja, also stolz, ich will es jetzt nicht übertreiben, weil also viele hören das jetzt gerade und denken, Mensch, also der soll man nicht so ein Aufhebens machen, der hat halt gegründet und ja, läuft irgendwie. Also was ich halt meine, ist schon, also mir hat eine Phase des Alleinseins geholfen, die hat mich jetzt an diesen Punkt geführt und ich bin für diesen Punkt gerade sehr, sehr dankbar und könnte mir im Moment gerade nicht vorstellen, jetzt zu sagen, so das Konglomerat zu verlassen und jetzt komplett wieder alleine sein zu wollen.
Das ist schön. Das ist doch schon fast das perfekte Abschlusswort. Möchtest du noch irgendwas zukünftigen Gründern oder einfach der Welt da draußen mitgeben? Möchtest du noch irgendwas sagen, was noch ungesagt geblieben ist?
Ja, womöglich von mir, aber ich denke generell nie ungesagt ist. Also ich glaube, jeder, der wirklich diesen Wunsch verspürt, sollte ihn einmal für sich nachhaltig verfolgen sollte sich ernsthaft damit auseinandersetzen und befassen, ne? Weil ich glaube, das ist auch für die mentale Hygiene wichtig. Ich habe auch Leute in dem Prozess erlebt, die sagen, die haben sich damit befasst und die haben dann gemerkt, nee, also es wird nichts mit einer Gründung, und die waren dann auch fein. Die sind dann also sehr motiviert in ihren Job zurückgegangen und haben gesagt, Mensch, ich war zumindest mal an dem Punkt, dass ich dachte, es wäre was, nee, ist es nicht, ich mache jetzt wieder was anderes. Das ist auch toll. Der nächste Rat, den man vielleicht jemandem mitgeben darf, ist, das ist nicht so ganz leicht. Also man braucht Leute um sich herum, die einem Ratschläge geben. Mhm. Davon habe ich auch viele. Man darf aber nicht immer auf die Leute hören. Mhm. Es ist natürlich nicht einfach, da zu unterscheiden. Aber was ich tatsächlich mache, Ratschläge zu bestimmten Themen hole ich auch sehr selektiv ein. Und da muss man auch schon gucken, dass man irgendwie so Leute um sich herum hat, die unterschiedliche Skills haben. Und auch wenn man dann gute Freunde oder enge Vertraute hat, dann auch das Gefühl zu entwickeln, es gibt einfach Themen, da braucht man bestimmten Leuten nicht mitkommen, weil man würde nicht den richtigen Rat bekommen. Sie würden einem den Rat geben, weil sie wollen einem helfen. Aber die Frage ist, ob der Ratschlag hilft. Und da auch durchaus selektiv zu sein, mit wem man sich da austauscht und wo man Inspiration herzieht. Und ansonsten ganz dringend, hat mir sehr geholfen, ich habe in meiner Zeit alleine, ich habe viele Messen besucht, ich war auf vielen Startup-Konferenzen, habe mich hier und da auch mal treiben lassen. Dann lernt man auf der einen Konferenz jemanden kennen, der erzählt einem von einem Meetup und sagt, kommst du da hin, dann gehst du da mal hin, triffst da die nächsten Leute, und das hat mich auf ganz verschlungene Wege, unter anderem ja auch im weitesten Sinne zum Jan und zu unseren gemeinsamen Themen geführt. Also treiben lassen ist auch gut.
Das klingt gut, das klingt auch schön.
Ja.
David, ich danke dir.
Ich danke euch.
Und jetzt ist es zwar kein richtiges Feierabendgespräch, aber ein Gespräch kurz vorm Wochenende. Und
absolut.
Ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Wochenende.
Dankeschön, wünsche ich euch auch. Bis demnächst.
Danke.
Ciao.
Das Mikrofon ist stumm geschaltet.